Du hast schon gesagt, der reiche Jüngling ist das Thema heute. Und ich lese zuerst den Bibeltext aus Markus 10, Vers 17 bis 27. Wer mitlesen will, Markus 10, 17 bis 27. Dann warte ich geschwind, bis ihr alle aufgeschlagen habt. Ach, so lange erzähle ich eine Anekdote. Wenn ich in Schöneich moderiere bei der Bibelstunde, habe ich immer entweder ein Zitat oder eine Anekdote dabei drin oder auch mal ein Gedicht. Und jetzt hatte ich eine Anekdote. Der große Theologe Karl Barth wurde mal gefragt: Herr Barth, wann haben Sie sich denn bekehrt? Hat der Karl Barth gesagt: Vor 2000 Jahren auf Golgatha. Hat er auch recht. Ja. Als Jesus weitergehen wollte, lief ein junger Mann auf ihn zu, warf sich vor ihm auf die Knie und fragte: Guter Meister, was muss ich alles tun, um ganz sicher das ewige Leben zu bekommen? Jesus entgegnete: Weshalb nennst du mich gut? Es gibt nur einen, der gut ist, und das ist Gott. Du kennst doch seine Gebote. Du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht schlecht über andere reden, du sollst nicht betrügen, achte deinen Vater und deine Mutter. Meister, antwortete der junge Mann, an diese Gebote habe ich mich schon als Kind gehalten. Jesus sah ihn voller Liebe an. Eins fehlt dir noch. Verkaufe alles, was du hast, und gib das Geld den Armen. Damit wirst du im Himmel einen Reichtum gewinnen, der niemals verloren geht. Und dann komm und folge mir nach. Über diese Forderung war der Mann tief betroffen. Traurig ging er weg, denn er war sehr reich. Zu seinen Jüngern sagte Jesus nun: Wie schwer ist es doch für einen Reichen, in das Reich Gottes zu kommen. Er sah, wie entsetzt seine Jünger über diese Worte waren. Deshalb wiederholte er ganz nachdrücklich: Für Menschen, die viel besitzen, ist es fast unmöglich, dieses Ziel zu erreichen. Es ist leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr geht, als dass Menschen, die an ihrem Reichtum hängen, ins Reich Gottes kommen. Darüber erschraken die Jünger noch mehr und sie fragten sich: Wer kann dann überhaupt gerettet werden? Jesus sah sie ernst an. Für Menschen ist es unmöglich, aber nicht für Gott. Bei ihm gibt es kein Unmöglich. Aufgeregt fragte Petrus: Aber wie ist es nun mit uns? Wir haben doch alles aufgegeben und sind mit dir gegangen. Jesus antwortete: Das sollt ihr wissen. Jeder, der sein Haus, seine Geschwister, seine Eltern, seine Kinder oder seinen Besitz aufgibt, um mir zu folgen und das Evangelium weiterzusagen, der wird schon hier alles hundertfach zurückerhalten. Ein Zuhause, Brüder und Schwestern, Eltern, Kinder und alles, was er zum Leben braucht. All dies wird ihm, wenn auch mitten unter Verfolgungen, hier auf dieser Erde gehören und außerdem in der zukünftigen Welt das ewige Leben. Mag Jesus Reichtum, die reichen Leute? Wie steht er dazu? Bin ich gespannt, wie wir da abschnittweise hinkommen. Zuerst heißt aber der erste Punkt: Suche nach Sinn. Aristoteles Onassis, kennen manche, ein griechischer sehr reich, Multimillionär, der sagte mal: Ein reicher Mann ist oft nur ein armer Mann mit sehr viel Geld. Ein reicher Mann ist oft nur ein armer Mann mit sehr viel Geld. Ob er da an sich gedacht hat, das weiß ich nicht. Aber Jesus sagt: Ein Reicher hat es schwer, ins Reich Gottes zu kommen. Aber gerade diese Sehnsucht, die Sehnsucht nach dem Reich Gottes, die treibt einen Jungen, einen reichen Mann zu Jesus. Die Sehnsucht, ins Reich Gottes zu kommen. Jede Generation hat ihre Sinnfrage. Wo komme ich her? Wo gehe ich hin? Zur Zeit Jesu war es die Frage nach dem ewigen Leben. wie komme ich ins Reich Gottes? Das fragten sich die Juden, wenn sie wissen wollten, ja, wie ist es mit dem Glauben? Eine typisch jüdische Frage damals. Luther, der fragte anders, der fragte, wie kriege ich einen gnädigen Gott? Und heute fragt man, was bringt's? Bringt mir der Glaube etwas? Habe ich etwas davon? So fragt man heute oft. Religiöse Fragen werden eigentlich in unserer Generation nicht mehr so oft gestellt. Und trotzdem treibt auch das unsere Generation um. Deswegen suchen viele ihre Sinnerfüllung, ihre Lebenserfüllung in Esoterik, in Ideologien und im Spaß haben. Das muss doch was bringen, das muss doch Spaß haben. Und alle diese Sachen treten auch religiös auf. Wir als Christen und als Gemeinde müssen auch auf solche Fragen eine Antwort haben. Denn die jungen Menschen suchen nach Frage, nach Antworten, so wie der reiche Jüngling. Und der reiche Jüngling, der hat eine Frage und sucht nach Antwort und kommt damit an die richtige Adresse. Er wendet sich an Jesus und er wirft sich sogar vor Jesus nieder. Er weiß nämlich, wer Jesus ist. Guter Meister, was muss ich tun, damit ich das ewige Leben ererbe? Fragt er. Und Jesus antwortet ihm allerdings zunächst mal sehr schroff. Damit hat der junge Mann sicher nicht gerechnet. Er gibt ihm auch keine Antwort auf seine Frage. Jesus weist ihn zurecht. Er sagt etwas anderes, denn Jesus geht es nicht darum, was gut ist, was man zum ewigen Leben, was mir zum ewigen Leben verhilft und was ich tun muss, sondern es geht ihm darum, wer gut ist und wer allein ewiges Leben schenken kann. So antwortet er auch dem jungen Mann. Es gibt nur einen, der gut ist, das ist Gott. Und dieser Gott, der kann dir auch das ewige Leben schenken. Doch dann nimmt er sich der Frage des jungen Mannes an. Wie ist es mit den Geboten? Der junge Mann lebt noch im Alten Testament und da kommt es auf die Gebote sehr genau an. Und das Tolle, er hat diese Gebote schon als Kind, als Jugendlicher im Laufe seines Lebens alle gehalten, betont er. Er hat nicht gemordet, nicht die Ehe gebrochen, nicht gestohlen, nicht gelogen. Er lebte eigentlich ein gutes Leben. Und trotzdem merkt er, ihm fehlt etwas. Er ist auf der Suche nach dem wahren Leben. Und es wird Jesus ganz anders. Diese Suche gefällt Jesus. Und deswegen, voller Liebe, schaut er den jungen Mann an. Brauche ich sowas? Bügel ist auch gesund. Manchmal. Ich habe erst vor kurzem oder an Weihnachten rum einen Bandscheibenvorfall gehabt. Ging aber. Ja. Nächster Punkt. Erster Punkt war Suche nach dem Sinn. Der zweite Punkt, Jesus liebt dich. Das ist das Erste, was wir Menschen brauchen. Das Erste, was zu einem erfüllten Leben gehört. Gott liebt uns. Jesus liebt uns. Johannes 3, Vers 16 kennen alle. Wenn wir es miteinander sagen wollen, dürft ihr mitreden. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er auf das alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden. Ich war mal in einem Gospelkonzert mit der amerikanischen richtige Gospelmama so. Die hat am Anfang eines Liedes diesen Bibelvers auch gesagt, hat aber etwas ausgelassen, bewusst auf das alle nicht verloren werden. Hat sie gesagt, stimmt es? Alle, sagt sie, ja, alle, aber mit einer Einschränkung. Alle, die an ihn glauben. Und dann ging es voll Power los. So sehr hat Gott die Welt geliebt. Gott kommt in Jesus unserer Sinnsuche zuvor. Mit seiner Liebe ist er vor allem anderen da. Deswegen schaut er auch den Jüngling voller Liebe an. In seiner Liebe hat er uns zu seinem Ebenbild erschaffen. In seiner Liebe hat Gott seinen Sohn auf die Welt geschickt. In seiner Liebe will er uns vergeben. Das ist auch mein Verständnis von der Kindertaufe. Bevor ich irgendetwas tun kann, hat Gott mich lieb. Er liebt mich, so wie ich auf die Welt gekommen bin, wie ich bin. Bevor ich fähig bin, mich für ihn zu entscheiden, hat er mich lieb. Vielleicht geht unserer Geschichte deshalb auch die Kindersegnung voraus. Markus-Evangelium ist vor der Geschichte die Kindersegnung. So wie ein Kind bedingungslos von seinen Eltern gewollt und geliebt ist, so liebt uns Gott bedingungslos. Und in seiner Liebe kommt uns Gott dann so weit entgegen, dass er auf unsere Suche eingeht. Und Jesus gibt dem jungen Mann jetzt in seiner Liebe die alles entscheidende Antwort. Verkaufe alles, was du hast. Und dann trifft er bei dem Jüngling das Zentrum seines Suchens damit, welches er aus eigener Kraft bisher nicht gefunden hat und auf das in Jesus jetzt hinweist. Das ist der Kern, um das es Jesus geht. Ist er gegen Reichtum? Der Jüngling soll alles verkaufen. Aber der Jüngling, ja, der geht traurig von dannen. Und deshalb nachher auch die Frage beim Gespräch mit seinen Jüngern. Geht es Jesus um den Reichtum? Ich will sagen, nein, Jesus geht es um etwas anderes. Deshalb ein kleiner Ausflug zu einer anderen Person in der Bibel, zu Petrus, dem Jünger Jesu. Petrus ist ein Jünger der ersten Stunde. Allein die Art, wie sich beide kennengelernt haben, ist außergewöhnlich. Petrus sitzt am Ufer des See Genezareth. Er legt seine Netze zusammen. Die ganze Nacht war er auf dem Wasser und hat nichts gefangen. Jesus kommt herzu, spricht ihn an, fordert ihn auf, fahr doch noch mal hinaus. Die herumstehenden anderen Fischer schütteln die Köpfe, manche machen vielleicht so. Bei Tag, da fängt man doch nichts. Bei Nacht fährt man raus, aber doch nicht bei Tag. Kein erfahrener Fischer fischt bei Tag, aber Petrus lässt sich darauf ein. Die Meinung der anderen ist ihm egal. Auf dein Wort hin, sagt er. Irgendwie hatte Jesus so ein Charisma, dass der Petrus gleich von ihm eingenommen war. Auf dein Wort hin. Und er fährt hinaus und macht einen großen Fang, welchen später nach der Auferstehung haben die Jünger Jesus gesehen, haben mit ihm gesprochen und dann ging es in den Alltag. Und eines Tages waren 7 Jünger wieder beim Fischen am See Genezareth und warfen die Netze, wie es üblich war, auf die linke Seite aus und haben nichts gefangen. Auf einmal sahen sie am Ufer einen Mann stehen. Sie wussten noch nicht, wer das ist. Ich kann mir vorstellen, Jesus, der dort stand, der hat ein bisschen in sich hineingegrinst. Vor vielen Jahren, vor 4 Jahren ungefähr, habe ich dem Petrus das schon mal gesagt. Auf dein Wort hin hat Petrus geantwortet. Und so sagt er, werft doch eure Netze rechts aus. Und sie taten es und die Netze waren voll. Und wie sie dann mit dem vollen Boot ans Ufer kamen, hat Jesus schon den Grill angezündet gehabt und sie konnten fröhlich feiern. Petrus ist einer, der sich zeigt in seinem Vertrauen zu Jesus, auch wenn er feststellen muss, die Zweifel, die sind manchmal größer. In der Nacht fahren die Jünger über den See und Jesus kommt ihm auf dem Wasser entgegen. Und wieder ist es Petrus, der sich zeigt. Jesus, wenn du es bist, dann befiehl mir, zu dir zu kommen auf dem Wasser. Und Jesus sagt, komm. Petrus steigt aus dem Boot und läuft Jesus entgegen. Zuerst schaut er nur auf Jesus, aber die Wellen sind schon ein bisschen arg hoch. Und dann schaut er immer mehr auf das Wasser unten und bekommt es mit der Angst zu tun. Er droht unterzugehen. Jesus ergreift ihn und zieht ihn raus. Petrus ist einer, der seine Zweifel zeigt. Manchmal versteckt er sich auch. Als Jesus im Kreis seiner Jünger ankündigt, dass er ihn verleugnen wird, ruft er, Auch wenn ich mit dir sterben würde, ich will dich doch nie verleugnen. Als er später am Lagerfeuer gefragt wird, ob er Jesus kennen würde, verneint er dies. Ich habe diesen Menschen noch nie gesehen. Die Angst um das eigene Leben ist zu groß geworden. Abraham Petrus lerne ich, was es bedeuten kann, sich für Jesus sichtbar zu machen. Zum Vertrauen darf sich der Zweifel gesellen. Zu mir hat mal, wo ich noch jung und hübsch war, ein Prediger gesagt, ein Glaube ohne Zweifel gibt es nicht. Zum Glauben gehört immer Zweifel auch dazu. Und das sehen wir bei den Jüngern, beim Thomas, der gezweifelt hat, bei Petrus. Und zum Gelingen, zum Vertrauen darf sich der Zweifel gesellen, zum Mut die Angst, zum Gelingen die Schuld und das Versagen. Als Christ darf ich immer beide Seiten zeigen. Denn beides gehört zum Glauben dazu. Und beides kann mir helfen, meine Beziehung zu Jesus zu vertiefen. Nach Ostern fragt der auferstandene Christus Petrus dreimal, hast du mich lieb? Und Petrus antwortet jedes Mal, ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Und darauf kommt es an. Nicht auf den Reichtum, nicht auf etwas anderes, sondern dass ich Jesus lieb habe. Darauf kommt es an, hast du mich lieb oder hast du deinen Reichtum mehr lieb als mich? Ist deine Schuld noch so groß, hast du mich lieb? Ist deine Suche nach dem Leben noch so ernst gemeint, hast du mich lieb? Hast du ein untadeliges Leben geführt wie der reiche Jüngling? Hast du mich lieb? Ob ich das ewige Leben bekomme, hängt an dieser einen Frage. Hast du mich lieb? Es hängt nicht am Reichtum. Ich darf ruhig reich sein. Aber der Reichtum darf nicht wichtiger werden als die Liebe zu Jesus. Hast du mich lieb? Nicht durch das Nadelöhr komme ich in den Himmel, nicht durch Aufgabe meines Reichtums, sondern durch meine Liebe zu Jesus. Es geht auch nicht darum, dass wir wie die Jünger Haus, Hof und Familie verlassen. Es geht um das, hast du mich lieb? Das ist die Geschichte vom reichen Jüngling. Ihm hat es gefehlt, dass er Jesus mehr liebt als seinen Reichtum. Im Alten Testament gibt es eine ähnliche Geschichte. In Genesis, ganz am Anfang, im 1. Mose, da geht es auch darum, hat diese Person Gott mehr lieb als alles andere? Richtig, eine schwere Quizfrage. Abraham, der auf die Aufforderung von Gott reagiert hat und seinen Sohn, ja, den er eigentlich über alles geliebt hat, dann doch hergeben wollte. Und Gott hat gemerkt, Abraham hat mich lieb und hat ihm seinen Sohn wieder geschenkt. Ich habe auch noch eine Geschichte aus unserer heutigen Zeit, die könnte ich erzählen, aber dann ist die so ein bisschen trocken. Die Person, die das erlebt hat, die lasse ich lieber selber erzählen mit ihren ganzen Emotionen und mit allem. Und das hören wir uns mal an. Ist der Ton weg? Hat mal funktioniert. Ich habe ja gut, wenn die funktioniert. Ich mache auch so einen Tag. Dieser jungen Frau ging es ähnlich wie dem reichen Jüngling, aber sie hat unter dem Abraham, aber sie hat nicht von Jesus die Frage bekommen, so oder, sondern die hat, da hat Gott eingegriffen in ihr Leben, ganz anders als sie gedacht hat, und sie musste ja eine schwere Zeit durchmachen, bis sie gemerkt hat, ja, die Liebe zu Gott ist wichtiger als alles andere.